Gartenradio. Mitten im Grünen.
Wir können wieder draußen gärtnern und nach Herzenslust aussehen und Stecklinge schneiden und eigene Pflanzen vermehren. Was darf jetzt schon ins Freiland? Woher bekomme ich Saatgut und Pflänzchen? Wie kann ich noch selber Pflanzen vermehren? Und was braucht die neue Generation von Gemüse, Kräutern und Blumen für ein gesundes Wachstum? All das bespreche ich mit Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Sie verrät uns nicht nur ihre Erfahrungen, sondern sagt uns auch, warum es sich lohnen kann, verschiedene Saaten mal zusammen zu rollen und Seedbombs herzustellen. Hallo Dagmar.
Hallo.
Fangen wir mal vorne an. Alles muss raus, heißt es ja beim Schlussverkauf. Vieles darf raus, heißt es jetzt schon im Garten. Was kann ich denn jetzt alles schon draußen ansehen?
Also direkt ins Beet sehen kann man Radieschen, man könnte in einen Vorziehkasten oder irgendwas, was man so ein bisschen unter Kontrolle hat, auch Salate, Spinat, verschiedene Kohlsorten können schon gesät werden, natürlich viele Kräutersorten. Aber man sollte es gut auf Schnecken kontrollieren, weil natürlich, gerade wenn man es aussät, das Ganze schön jung ist, wunderbar den Schnecken auch schmeckt.
Hier haben wir ja schon einiges stehen.
Kräuter, wir haben schon Petersilie, Schnittlauch, wir haben aber auch schon verschiedene Kohlsorten, vor allen Dingen Kohlrabi, Wirsing, Blumenkohl, ist schon der Kopfsalat, der Eichblattsalat, der Lollo ist schon da. Dann haben wir natürlich schon sowas wie Spinat. Kann man ja auch den ganzen Winter über, wenn es denn frostfrei ist, eigentlich auch schon raussetzen. Und dann geht es rüber zum Frühbeetkasten. Und am Frühbeetkasten, da stehen jetzt schon Tomaten in den Startlöchern. Aber die müssen natürlich vor Frost noch geschützt werden, deshalb der Frühbeetkasten.
Okay, dann gucken wir doch einfach mal auf alles das, was jetzt sofort raus kann. Wir haben hier ein bisschen Saatgut.
Ja, das sind so Sachen wie Schwarzwurzel, Pastinaken, Haferwurz haben wir dieses Jahr auch mal gemacht.
Damit ich das aussehen kann, brauche ich ja Saatgut. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man drankommt. Sagen wir mal Plan A, ich kaufe mir Saatgut. Worauf sollte ich da achten?
Wenn man Saatgut kauft, dann guckt man, dass man auf jeden Fall schon mal eine Mengenangabe auf der Packung hat und ein Haltbarkeitsdatum. Also auf der Rückseite ist meistens dann das Haltbarkeitsdatum, also das ist ein Abpackdatum und ein Haltbarkeitsdatum. Und das ist für die Keimfähigkeit unheimlich wichtig, weil man muss sich vorstellen, je kleiner das Saatgut ist, desto eher verfällt die Haltbarkeit oder die Keimfähigkeit. Und dann hat man nach einem Jahr vielleicht schon nur noch die Hälfte des Saatguts, was wirklich gut aufläuft oder gut wächst. Dann ist die Menge wichtig, weil es gibt Großabpackungen, die teilt man sich besser mit dem Gartennachbarn. Es gibt kleine Abpackungen oder es gibt teilweise auch nur Einzelkörner. Gerade bei teuren Gurken oder sowas, da ist es dann so, dass manchmal Gurken recht teuer sind oder da sind nur 5, 6 Körner drin und dann ist man vielleicht enttäuscht, wenn man die Packung zu Hause aufmacht und merkt, Mensch, ich wollte aber mein ganzes Gewächshaus damit vollpflanzen. Dann ist es häufig so, dass es eine Angabe gibt zum Zeitpunkt des Aussehens und da gibt es gerade beim Salat und beim Kohl, ganz wichtig ist, dass da Sorten sind, die man früh aussät, die man im Sommer dann ernten möchte, also die im Frühsommer geerntet werden, im Hochsommer und dann eben zum Herbst hin. Auch beim Kohl gibt es Sorten, die sind für den Herbst oder die sind dann schon für den vor Winter oder für den Winter direkt, also da gut aufpassen. Nicht jeder Salat und nicht jeder Kohl ist gleich Kohl, also dann wirklich auf den Saatzeitpunkt der einzelnen Sorten achten. Ja, und ansonsten gibt es auch noch Angaben zur Saattiefe. Da gibt es Pflanzen, Basilikum ist der Klassiker, das ist ein Lichtkeimer, der möchte oben auf der Erde liegen und möchte gar nicht tief bedeckt werden. Also eine Saattiefe ist oft auch angegeben auf dem Saatgut. Und da sollte man halt darauf achten, dass es nicht zu tief zum Liegen kommt unter die Erde. Es gibt ganz selten auch Kaltkeimer. Da muss man auch aufpassen, dass der Zeitpunkt halt wirklich stimmt. Oder man muss ein bisschen tricksen und muss die Samen dann im Kühlschrank quasi vorkeimen lassen. Die durchlaufen dann so eine Art, ja, der Gärtner nennt das Stratifikation. Das heißt, durch Feuchtigkeit und durch Kälte ein Abbau der keimhemmenden Stoffe. Und dann fängt das Saatgut erst an zu keimen.
Wer ist denn zum Beispiel so ein Kälteliebhaber?
Bärlauch oder Postellein so ein bisschen, wenn man tatsächlich Baumsaatgut aussieht, fast alle Bäume, die brauchen wirklich so eine Stratifikation, also so einen Anschub, dass die keimhemmenden Stoffe abgebaut werden. Der Gärtner hilft manchmal auch nach, bei Nüssen oder so, da fängt er wirklich an und fängt die Samenschale an aufzurauen, damit wirklich diese Samenschale auch dann brüchig wird oder sich zersetzt auch. Das kann mit Schmirgelpapier oder teilweise auch einfach mit einem Stein drüber gerubbelt oder sonst was sein, dann geht das auch schneller mit dem Keimen und besser.
Müssen die alle immer gleich lange in den Kühlschrank?
Nee, das ist nicht immer gleich lang, aber ungefähr 2 bis 4 Wochen reicht meistens schon und dann eben nicht einfrieren, weil dann ist ja auch kein Abbau möglich, sondern so bei 2 bis 6 Grad. Und gleichzeitig auch ein bisschen feucht gehalten werden, also es darf auch nicht komplett trocken eine Kälte sein. Das reicht meistens schon zur Stratifizierung.
Also kann ich die Kaltkeimer jetzt im April auch noch 2 bis 4 Wochen in den Kühlschrank und aussehen oder ist zu spät, hätte ich vorher machen müssen?
Man kann das jetzt noch so ein bisschen tricksen. Also wenn man jetzt sagt, ich habe eine Eichel gefunden und die will aber nicht keimen, obwohl die meisten Eicheln im Wald gerade jetzt anfangen zu keimen, weil sie ja diese Stratifizierung Stratifizierung in der Natur, also in unserem Winter schon durchgemacht haben. Wenn man jetzt sagt, nee, ich möchte jetzt aber probieren, ob genau diese Eichel keimt, dann kann man das probieren im Kühlschrank.
Dann gucken wir doch mal gerade hier auf ein so ein Tütchen, das ist jetzt Basilikum. Da steht also März bis Mai Vorkultur, Direktaussaat Mai bis Juli, Lichtkeimer, also einen halben Zentimeter tief, keimen 7 bis 21 Tage, ist ja eine ganz schöne Spanne, ne? Also bis dann muss irgendwie nach 3 Wochen muss mal was rauskommen, sonst kommt da nichts mehr, oder? Der Abstand steht drauf und dann ernten Juni bis Oktober. Also auf so einem Tütchen steht eigentlich alles drauf.
Ja, steht alles drauf. Es gibt ein paar Sachen, die sind mit Symbolen angekündigt. Also wenn hier bei Basilikum März bis Mai steht und da ist so ein viereckiger Kasten mit einem Spitzdach, also quasi eine Gewächshaussilhouette oben drüber, dann heißt das warm vorkultivieren. Also die Vorkultur muss wirklich warm passieren. Das Basilikum braucht schon seine 20 bis 25 Grad zum Keimen. Das heißt nicht dass fürs Freiland, da muss man schon genau hingucken.
Aber Freiland kann ich doch Direktaussaat ab Mai.
Genau, die Direktaussaat bedeutet dann wirklich ins Freiland. Und wenn es dann eine lange Keimzeit hat, dann ist besonders wichtig, also bei so Möhren ist der Klassiker, also Möhren brauchen auch ungefähr 30 Tage, bis man die Keimblätter sieht. Und deshalb sollte man eine Markiersaat quasi in diese Möhrenreihen mit reinmachen, damit man sie nicht vergisst und sie nicht von anderen Pflanzen überwachsen werden. Zum Beispiel ein Radieschen alle 10 cm, ein Radieschensamen, der keimt viel schneller und ist deutlicher zu sehen mit den großen runden Keimblättern. Also quasi alles, was man direkt ins Beet sät, wäre geschickt, wenn es lange Keimzeiten hat, Petersilie dauert auch sehr lange, dass man irgendwie eine Markiersaat oder sich einen Stock hinsteckt, also ganz deutlich kenntlich macht, hier kommt noch was.
Und die Markierradieschen, die ich da drüber pflanze, kommen die dann auch zur Ernte?
Oder? Doch, die würden auch zur Ernte kommen, genau. Man muss ein bisschen gucken, dass die Möhren sind ja oft auch zu dicht gesät. Da muss man irgendwann dann vielleicht auch einzelne rausziehen oder einfach verfrüht ernten im kleinen Stadion. Und die Radieschen sind schneller reif, die zupft man dann einfach auch raus. Genau, und die müssten halt ein bisschen Platz haben, dass die nicht so sehr untergehen gegenseitig. Und dann funktioniert das mit dem Ernten da auch.
Gibt es da noch mehr so Kombis, die funktionieren? Einer unten, einer oben?
Also Radieschen ist schon der Klassiker, dass es halt wirklich nach 10 bis 15 Tagen schon sichtbar ist. Man kann das natürlich auch mit einer Mischkultur von Mais, Kürbis oder sowas machen. Kürbis hat ja auch sehr deutliche Keimblätter, während der Mais eher so ein bisschen rausspitzt wie ein Gras. Und die Klassiker ist ja Bohne, Mais, Kürbis zusammenzupflanzen. Also wenn man wirklich Mischkulturen mag und dem Ganzen eine Chance gibt, dann gibt es da mehrere Kombinationen. Kann man machen, ja.
Dann ist die Frage, wenn ich jetzt ein Tütchen mir besorge, Bio oder nicht?
Ich würde Bio kaufen. Es ist so, bei also nicht Bio-Saatgut habe ich im Kopf, erstens ist es natürlich schon mit Pflanzenschutzmitteln, die vielleicht systemisch gewirkt haben und deshalb noch im Saatgut vorhanden sind, belastet. Dem sollte ja nicht so sein, wenn es was zum Essen ist, aber man weiß das ja nicht so genau. Aber es ist auf jeden Fall mit sehr gut Stickstoff versorgt und eigentlich bin ich der Meinung, dass Bio-Saatgut robuster ist. Oft ist es auch lokaler, also darauf würde ich auch achten, dass es vielleicht ein Saatgutunternehmen oder Sorten sind, die in der Umgebung wachsen. Dann würde ich jetzt nicht mir in England unbedingt das Saatgut bestellen. Das mache ich manchmal, wenn ich Exoten haben will oder so. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass das Gemüse, was hier wächst oder gewachsen ist und über viele Jahre hier selektiert worden ist, einfach auch eine gute Anpassung an unser Klima hat und an unsere Böden auch, auch die Wasserhaltekräfte. Das schwankt natürlich jetzt ein bisschen mit dem Klima, da muss man auch ein bisschen über den Tellerrand gucken. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich der Meinung bin, dass Bio-Saatgut einfach ein bisschen robuster ist, weil es in der Anzucht schon nicht so verpäppelt worden ist. Aber auch da, genau wie bei konventionellen Saatgut, man muss schon drauf gucken, dass es wirklich Qualitätssaatgut ist. Also Gärtner würden niemals diese Einheitstüten im Laden kaufen, Gärtner, die davon leben, Gemüsegärtner, sondern die kaufen quasi kalibriertes Saatgut im Sinne von, dass das auf Keimfähigkeit getestet ist und eine bestimmte Stabilität hat. Man wundert sich ja manchmal, dass im Discounter das Saatgut so billig ist. Das sind dann eben Saatgut, was quasi beim Qualitätssaatgut rausgeflogen ist und dann zusammengeschmissen wurde. Das kann man natürlich viel billiger verkaufen als Saatgutfirma, als das, was man jetzt für den Gärtner als Qualitätssaatgut rausgefiltert hat, sei es durch Siebe, also große Samen, oder sei es durch Merkmale. Kurz und gut, ich würde Bio kaufen, weil ich es einfach sinnvoll finde.
Aber kriege ich denn dieses kalibrierte Saatgut auch im normalen Verkauf für Hobbygärtner und Gärtnerinnen?
Das würde man auch bekommen. Manchmal ist es auch dadurch kenntlich gemacht, dass es piliert sich nennt. Piliert heißt ummantelt mit einer Düngerschicht oder mit einer keimfördernden Schicht. Was aber ein Unterschied ist zu dem gebeizten Saatgut. Also gebeiztes Saatgut hat ja meistens sehr deutliche Farben. Wir hatten hier welches, was richtig gelb war. Es gibt es aber oft auch in einem richtig beißenden Blau oder so Ummantelung. Das ist wiederum kenntlich gemacht, weil es oft mit einem Pflanzenschutzmittel ummantelt ist. Gerade im konventionellen Anbau wird dafür gesorgt, dass auf der Samenschale sitzende Pilze und Keime nicht das Saatgut befallen können. Und deshalb wird es quasi mit einer Schutzschicht, also meistens einem Fungizid oder einem ähnlich wirkenden Stoff, ummantelt. Und damit es keiner isst, weil es eben auch zu Gesundheitsschäden führen könnte, ist es so giftig meistens kenntlich gemacht. Das ist was anderes als Pelieren. Pelieren ist quasi eine Ummantelung, die auch dazu dient, einerseits das Saatgut besser ausbringen zu können. Das kann dann mit Maschinen besser ausgebracht werden. Gleichzeitig dann aber auch einen gewissen Vorsprung für die Pflanze bringt, wenn es denn mit Düngern oder irgendwem versehen ist, dass quasi das Saatgut sofort in den richtigen Boden und richtig gut wachsen kann.
Ja, frage ich jetzt natürlich, wie da steht das drauf? Wie erkenne ich denn, ob da ein Saatgut peliert ist?
Ist sehr selten, dass es gebeizt ist oder peliert. Also das ist mehr sowas für die Profis.
Okay.
Einen habe ich noch. Also Saatbänder sind noch ein Thema. Also quasi, wenn Samen schon von dem Samenhersteller auf ein Vlies aufgebracht worden sind im richtigen Abstand, die sind natürlich sehr leicht als Reihe dann auszusehen. Das ist nochmal eine Erleichterung. Da gibt es meistens eine Beschriftung, wo oben unten ist, aber meistens sind beide Seiten gleich dicht von dem Gewebe, was da drüber ist. Das zerfällt dann, verrottet dann und dann wächst die Kultur schon quasi im richtigen Pflanzabstand. Da muss man hinterher nicht mehr nachzupfen.
Wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Saatband, Möhren unten drunter, dann sehe ich die Abstände und dazwischen kann ich gleich die Radieschen sehen.
Ist manchmal sogar in Kombi schon zu kaufen. Und es gibt natürlich auch Kombis, dass man quasi Saatbänder hat, wo drei verschiedene Farben von Möhren oder drei verschiedene Farben von rote Beeten oder drei verschiedene Farben von Radieschen draufgesetzt sind. Also es gibt tatsächlich schon so Mischungen, selbst in Saatbändern. Also mir macht es mehr Spaß, eher zu viel auszusehen und so ein eigenes Gespür fürs Saatgut zu empfinden. Und dann merke ich auch dieses Jahr, ja, jetzt muss ich ein paar rauszupfen, die setze ich dann noch um. Die werden natürlich nicht so gut wie die, die verbleiben, weil die einfach schon ja, ausgerissen sind und einfach schon einen kleinen Schaden an den Wurzeln haben. Aber es macht mir einfach mehr Spaß, das zu beobachten, wie läuft es dieses Jahr auf. Manchmal wächst ja nicht alles ein. Aber die Saatbänder an sich, die sind halt wirklich für Leute, die gerne ganz, ganz gerade Reihen haben und ganz, ganz gleichmäßige Pflanzabstände. Das ist bei mir eher nicht so.
Jetzt gibt es ja auch eine ganz schöne Entwicklung, nämlich Tauschbörsen, auch für Saatgut. Da kann ich ja wirklich auch herrliche alte Sorten entdecken. Da habe ich aber jetzt nicht immer so die Tütchen. Wie gehe ich denn da vor?
Ja, da gibt es natürlich schon Spezialisten, die das Saatgut schon in kleine Tütchen, aber meistens alte Umschläge, recycelt oder sonst was abfüllen, auch abgezählt. Da ist das Saatgut natürlich von einem Hobbygärtner an einen Hobbygärtner quasi weitergegeben. Man hofft, dass drin ist, was draufsteht, aber das kann eben auch mal ein bisschen sich wandeln. Wir machen ja selber auch Saatgut von den Tomaten und da ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, Fremdbestäubung ist relativ selten. Aber möglich ist natürlich eine Fremdbestäubung. Es ist natürlich bei einem Saatgutunternehmen, was wirklich eine Sorte in einem Gewächshaus komplett insektendicht anbaut, ganz anders, als wenn man jetzt ein offenes Gewächshaus oder einen Kleingarten hat, wo wirklich quasi Gentransfer oder quasi Sorten sich mischen können. Also bei Kürbissen würde ich total abraten, weil die mischen sich so gut untereinander, dass man sehr leicht Zierkürbisse reinbekommt, dass man bitteren Geschmack erst nachher an den Früchten erkennt. Und dann hat man das ganze Jahr auf die tollen Früchte gewartet, die sehen auch toll aus und sind dann vielleicht bitter und nicht essbar. Also das Kürbisse würde ich auf jeden Fall schon mal von der Selbstvermehrung ausschließen.
Weil wenn die bitter sind, sind die ja auch giftig.
Die genau, sind dann haben die Cucurbitazin drin und das ist ja so ein Fraßgift und das ist wirklich giftig.
Und welche sind so mutterfest, die man dann gut nehmen kann, wo man sich drauf verlassen kann?
Ja, also bei Salaten macht man nicht viel verkehrt, wenn man die weit genug von anderen Sorten entfernt pflanzt. Bei Mais kann man es machen, aber es ist immer so eine Sache. Man sollte dann wirklich für sich, wenn man irgendwo draußen gärtnert, dann ist es leichter möglich, so ein bisschen einen Abstand, einen räumlichen haben, dass das nicht sich mischt mit anderen Kulturen, die der Nachbar gerade hat. Also wenn Insekten fliegen bei Bohnen, da kann es sich natürlich auch mischen, wobei die Biene sehr gerne oder gerade die Honigbiene sehr gerne der Reihe entlang fliegt. Also da ist es weniger häufig, dass man, wenn man in der Reihe nicht die Sorten wechselt, dass man dann eine Fremdbestäubung hat, Bohnen, Erbsen. Aber es kann immer sein. Also wenn man reines Saatgut haben will, muss man schon ein bisschen für reine Anbauflächen von derjenigen Sorte dann auch achten.
Jetzt kann man das natürlich nicht sehen, wenn man auf einer Tauschbörse unterwegs ist. Gibt es so ein paar Sachen, auf die man achten kann, damit man da nicht irgendwie ungünstiges Saatgut sich besorgt?
Ich würde die Qualität des Saatguts mir angucken. Es darf natürlich nicht schimmelig sein, es darf nicht von Käfern zerfressen, es darf nicht nass sein. Das ist das Erste, was ich gucke. Und dann ist es ja so, ich tausche ja was. Also derjenige hat ja auch Vertrauen in meine Sachen. Das ist ja so ein gegenseitiges Vertrauen. Es ist ja auch so ein bisschen der Überraschungsmoment. Manchmal wird es halt anders, als man denkt. Und manchmal ist ja gerade das Besondere dann, dass es eben was ganz anderes ist. Das ist halt Gärtnern. Gärtnern ist nicht so, wie man das im Buch sieht und wie man es sich zeichnet. Man kann die Richtung vorgeben und man kann auch sagen, nee, das will ich nicht, dann reiße ich es eben raus. Aber es wird nie 100% so, wie man denkt.
Ja, und dann gibt es ja noch eine ganz besondere Art, wie man Saatgut fertig machen kann zum Aussehen. Man kann sie nämlich, ich sag mal, kombinieren, zusammenmatschen und als Seedballs rollen. Und das habt ihr für Karneval gemacht hier in Köln.
Es wurde im Karnevalszug auch ganz viel geschmissen. Das waren verschiedene Saatmischungen, aber ich glaube, das kann der Kollege besser erklären als ich. Carsten Siegers erzählt das jetzt.
Dann gehen wir mal zum Carsten Siegers rüber. Das sind jetzt die Seedballs.
Bei uns heißen die Samenbomben. Die sind nur halb. Wir machen keine Kugeln, sondern es sind Formen, wie Schmetterlinge aussehen. Pralinenform. Haben die Leute, mit denen ich das hier entwickelt habe, die haben sich das ausgesucht.
Blumen, Schmetterlinge, kleine Drachen, kann man alles machen.
Wir haben die so flach, weil die eben in der Tüte auch einzeln verpackt werden für Karneval. Das sind so kleine weiße Tüten und da passen die so gerade eben rein.
Jetzt haben wir hier eine ganze Kiste vor uns liegen. Sehen aus wie so kleine, ich sag mal braune Köttel. Praline klingt besser. Was ist denn alles drin hier?
Die bestehen aus einer Aussaaterde. Dann sind 65 verschiedene Samen drin.
65 verschiedene Samen.
Ja, da sage ich gleich noch was zu. Und Kleber ist da drin. Geklebt werden die mit Methylcellulose, das ist nichts anderes als Kleister. Und der billigste Kleister zum Beispiel, der hat keine Kunststoffvergütung oder sonst was drin. Die könnte man auch essen, die sind nicht giftig oder so. Und darauf regnet, dann löst sich der Kleister wieder auf und dann fallen die auseinander und reichen für einen Quadratmeter ungefähr an Blumenwiese. Ja. 65 verschiedene Samen sind da drin, weil ich ja nie weiß, wo die Leute das hinwerfen. Das kann auf dem Parkplatz landen oder im Deich oder auf der Wiese oder irgendwo, wo es nie regnet. Aber es muss ja trotzdem was da rauskommen, sonst kaufen die Leute das nie wieder. Die Hälfte der Samen, die hier drin sind, sind hier gebietseigene Wildblumensamen, auch mehrjährige Sachen.
Zum Beispiel?
Da ist auch ein Brennnesselsamen mit dabei, weil es eine Raupe gibt, die nichts anderes frisst als Brennnessel. Und wir haben gesagt, wir wollen das hier eben für alle Viecher machen. Und dann darf da auch eine Brennnessel drin sein. Wenn ich jetzt so eine Baumscheibe habe, wo sonst nur Hundekot liegt, da kann ich die hinwerfen und dann wird das da grün.
Wenn ich jetzt sowas selber machen möchte, ne, dann nehme ich ja wahrscheinlich keine 60 Samen, die habe ich ja gar nicht.
Also man kann erstmal schon mal fertige Samenmischung kaufen. Als wir das Rezept dafür entwickelt haben, machen wir so auf 1 Kilo von dieser Masse, die wir herstellen, sind etwa 30 Gramm Samen drin, auch 30 Gramm von diesem Kleister und etwa 700, 750 Gramm von der Aussaaterde. Und das wird dann mit so viel Wasser, je nachdem wie feucht die Erde ist, so viel Wasser zusammengematscht. Das machen wir mit einer Küchenmaschine, ganz handelsübliche Küchenmaschine. Und das gibt dann so eine Masse, so ähnlich wie Zahnpasta, kann man sich das vorstellen. Und dann lässt sich das gut in die Formen streichen, kommt dann in den Ofen da. Das ist ein Dörrautomat, wo man eigentlich Fleisch oder Obst oder Gemüse drin dörrt. Da bleiben die 24 Stunden drin. Und dann sind die Knochen trocken und können verpackt werden.
Kann ich das auch im Herd zu Hause machen?
Ja, sicher.
So, jetzt habe ich hier einen ganzen Karton, also es ist ein herkömmlicher Schuhkarton voller Seedbombs. Wie viel Fläche könnte ich denn damit begrünen?
Die sind so entwickelt worden, dass ich, wenn ich eine schafft, 1 Quadratmeter etwa. Und wenn die sich alle entwickeln da drin, dann sahen die ja wieder aus. Dann sind es möglicherweise schon 6 oder 8 Quadratmeter im zweiten Jahr. Wenn man die stehen lässt. Ne?
Aber jetzt muss ich die hier auch irgendwo hinschmeißen, wo es dann auch wächst. Wo würde denn jetzt hier diese, ich sag mal, Blumenwiese, Bienenweide, wo würde die denn wachsen?
Erstmal wächst nicht die ganze Weide, die da drin ist, sondern je nach Standort, wo ich die hinwerfe, kommt vielleicht nur das eine oder das andere raus. Kann auch sein, dass nur ein Ding rauskommt, aber das ist dann für den Standort eben genau richtig. Da geht ja auch keiner hin und gießt die Sachen oder sonst irgendwas.
Ich biete der Natur was an und die nimmt sich, was sie braucht.
So sieht's aus.
Wo grundsätzlich kann ich es denn hinwerfen?
Erstmal darf ich sie gar nicht überall hinschmeißen. In meinem Nachbarsgarten werfen, das dürfen sie natürlich nicht. Dann haben wir eben extra gebietseigenes Saatgut genommen, zertifiziertes Zeug. Das heißt also alles, was hier in der Umgebung sowieso vorkommt. Dann dürften sie das auch so in der Gegend rumschmeißen. Wenn sie jetzt so eine Saatmischung kaufen, die das eben nicht hat, dann dürfen sie es eigentlich nur in ihren eigenen Garten schmeißen.
Und wo ist denn dann der Vorteil, wenn ich mir eine kleine Mischung mache und die ganz vorsichtig irgendwo einarbeite in einem Beet oder unterm Baum oder in der Wiese?
Wenn ich eine Fläche haben will oder so, dann sehe ich das natürlich auch als Fläche aus. Genauso wie ich einen Rasen sehe. Hier ist der Vorteil, das kann ich in der Tasche haben. Und dann sehe ich eine Baumscheibe, die unschön ist und denke, ja komm, die berühren wir jetzt mal und werfen das dahin.
Und wie lange hält jetzt dann dieses Saatgut in der Samenbombe?
Mindestens 2 Jahre. Es sind aber auch Samen bei, die viel länger halten, bis zu 10 Jahre halten.
Und auch wenn ich die jetzt bei mir zu Hause zum Beispiel im Karton so aufbewahren würde, da liegen die ja jetzt alle so Samenbombe an Samenbombe, dann in den Keller oder müssen die trocken lagern oder wie?
Sobald die feucht werden, fangen die an zu keimen.
Da habe ich einen bunten Keller unten umstellen.
Ja, oder so eine Kiste voll hier. Ne? Ist uns auch schon passiert, ne? Wenn wir hier diese Formen damit voll machen und der Ofen nicht lange genug läuft, dann hat irgendeiner den Checker rausgezogen, jetzt gehen wir alle nach Hause. Und die waren aber noch nicht trocken. Und dann waren nach der Schließungszeit, Anfang Januar, standen die alle schon 10 cm hoch in den Formen. Ne? Kann passieren.
Aber wie schön, dass das an Karneval auch schon geworfen wird, dass die Leute so ein ökologisches Bewusstsein haben. Ne?
Ja, finde ich auch. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, 5.000, 6.000 gemacht.
Müssen wir mal gucken, ob es in und um Köln rum demnächst noch viel, viel mehr blüht. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
So, ich gehe jetzt mal wieder rüber zu Dagmar. Hier wird fleißig gearbeitet in der Halle. Und dann gucken wir mal weiter, wie man sonst noch Pflanzen preiswert vermehren kann. So, dann haben wir aber noch außer Aussäen noch mehr Möglichkeiten, preiswert an Pflanzen zu kommen. Nämlich, ich kann Stecklinge machen. Von welchen Pflanzen denn?
Kräutern ist um die Jahreszeit sehr schön. Ich hatte zwar erst auch an Gehölze gedacht, aber Gehölze sind leider schon ausgetrieben. Da ist es etwas schwieriger mit dem Anwachsen. Im April jetzt ist es leider schon so weit, dass es Spitzen hat. Und wenn es dann Spitzen hat, ist das mit dem gleichzeitig Blättertreiben und unten Wurzelbilden schwieriger. Grundsätzlich gilt immer, wenn grüne Teile dran sind an einem Steckling, dann muss nachher auch nach dem Stecken für eine gespannte Atmosphäre, also für eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine mit Luft durchsetzte Außenumgebung gesorgt werden. Das erreicht man am besten, indem man über den Topf einfach eine Plastiktüte drüber stülpt, mit einem Gummi unten an den Topf festgemacht. Oder wenn man ein Mini-Gewächshaus hat, ist das natürlich auch perfekt, dass man es da reinstellt und dann auch wirklich kontrolliert. Und zwischendurch muss dann aber auch gelüftet werden. Bei hohen Temperaturen verdunstet viel Wasser und dann muss natürlich auch gegossen werden. Und genau wie das Gießen muss man dann auch kontrollieren, ob es zu feucht ist und man dann einfach mal für 1-2 Stunden aufdeckt und dann die warme, nasse Luft entweichen lässt, sonst fault es vielleicht auch Substrat und dann wieder zudeckt. Aber grundsätzlich, immer wenn grün dran ist, dann will die Pflanze ja auch atmen, Wasser verdampfen und dann muss natürlich auch Wasser zugefügt werden. Und am besten ist das, wenn die Atmosphäre drumherum schon sehr wassergesättigt ist.
Du hast gesagt, Stecklinge von Kräutern. Die Kräutern, die jetzt schon da sind, das sind ja so die mehrjährigen, also Salbei, Rosmarin, da schneide ich einfach ein Stück ab und dann in die Erde Topf drauf.
Genau, da mache ich einen Kopfsteckling quasi. Also ich kann mit einem sehr scharfen, sehr sauberen Messer, kann ich das oberste Blattpaar mit der Spitze nehmen und stecke das in ein Stecklingssubstrat oder auch Anzuchtsubstrat. Das heißt, es wird komplett in die Erde gesteckt mit dem Stiel, also unterhalb des Blattpaares, des ausgebildeten Blattpaares, ist ungefähr 1-2 Zentimeter Stiel. Und dieser Stiel wird in das Anzuchtsubstrat gedrückt und ein bisschen von den Seiten, so ein Vierfingergriff quasi, also quasi mit beiden Händen, Daumen und Zeigefinger, angedrückt. Und das ist dann schon fertig. Und dann kann ich in einen Topf mehrere von diesen Kopfstecklingen machen. Sorge anschließend dafür, dass angegossen wird, das ist immer ganz wichtig. Und dass das Ganze auch unter diese gespannte Atmosphäre kommt. Warm stehen hilft auch oft beim Wurzelbilden, von dem her so Temperaturen von 15 bis 20 Grad. Das habe ich hier von der marokkanischen Minze gemacht, das kann man aber auch genauso von dem Pfeffersalbei oder vom Basilikum oder von Thymian, von Rosmarin geht es ein bisschen schwieriger, weil es verholzter ist und Salbei. Aber von diesem Pfeffersalbei, der frisch getrieben ist, da kann man die Kopfstecklinge mit den neuen Spitzen auch gut machen.
Wenn ich auch im Supermarkt oder so mir irgendein Basilikum gekauft habe, kann ich den Stecklinge machen? Die dürfen noch nicht raus im April, aber ich könnte sie ja schon mal vorziehen.
Ja, genau. Die kann man auch aus dem Supermarkt oder überall, wo schon was rausspritzt, also quasi schon wächst. Auf der Tauschbörse kriegt man sowas seltener, weil auf der Tauschbörse die Stecklinge sollten frisch sein. Wenn die einmal anfangen zu welken, dann ist es sehr schwierig, dass die da straff werden und dann nicht eher faulen, als dass sie dann anwachsen. Deshalb ist das auf der Tauschbörse schwieriger, sowas zu bekommen, Stecklinge. Aber wenn man das frisch aus dem Garten oder vom Nachbarn bekommt, wenn man das jetzt ein bisschen transportieren muss, dann geht es auch manchmal, dass man es noch in eine Plastiktüte tut, weil da eben auch dann die Luft drin bleibt und die Feuchtigkeit. Das funktioniert, aber über lange Strecken oder so transportieren ist schwierig mit diesen Kopfstecklingen.
Aber ist auch super, wenn ich jetzt zum Beispiel Basilikumliebhaberin bin, hole ich mir ein Basilikum und habe vielleicht einen schönen Balkonkasten und mache den jetzt schon voll. Den kann ich auch erstmal drin lassen und dann im Mai stelle ich den raus und habe vielleicht aus einem Töpfchen eine monsterernste Basilikum.
Genau, oder eine kleine Hecke oder sowas gezogen, genau. So, dass es vielleicht sogar blüht und den Insekten was bringt, genau. Wichtig wäre noch, der Steckling fängt nachher an zu wachsen. Also nach 3-4 Wochen hat er dann tatsächlich Wurzeln. Ganz kleine Wurzeln sieht man dann schon, indem man die vorsichtig den Topf anhebt, sieht man die Wurzeln. Wenn die Pflanze dann wächst, dann ist es manchmal noch sinnvoll, also wenn sie dann so 10 cm lang gewachsen ist, damit sie sich ein bisschen buschiger sich ausbreitet und nicht ein langer Pin wird, dass man vielleicht nochmal die Spitze rauserntet. Und die kann man dann mal auch schon quasi verarbeiten oder wieder einen Kopfsteckling draus machen.
Manche überwintern ja auch ihre Balkonblumen, so eine Geranie oder was man da so hat. Könnte ich da auch jetzt schon Stecklinge draus machen und die dann selber vermehren? Oder wird die Pflanze dann im Sommer gar nicht so groß und kommt zum Blühen, dass ich Freude dran habe?
Also sie wird auf jeden Fall kompakter und wenn man das früh genug im Jahr macht, dann wird sie auch aus den Seitentrieben noch Blüten bringen. Sie blüht natürlich später. Und man sollte darauf achten, dass das nicht jetzt Kellerpflanzen sind, die im Keller unter Lichtabschluss Geiltriebe, also ganz, ganz lange, dünne, wabbelige Triebe gebildet haben. Es sollen schon wirklich gesunde, junge Kopfstecklinge sein. Also es muss mit gesundem Pflanzgut losgehen, sonst wird auch auf der Pflanze nachher nur schwaches Material. Beim Substrat ist es ähnlich wie beim Aussehen. Es sollte eine magere Aussaaterde sein. Das hat den Vorteil, dass es erstens sehr luftig ist, oft ist Sand dabei. Das heißt also, das Wasser, was man gibt, das geht nach unten weg und staut sich nicht, so kann nichts schimmeln. Und es ist noch nicht Dünger dazu. Also bei vielen Erden sieht man den Dünger ja auch in Form von irgendwelchen gelben oder weißen Kügelchen. Das sind dann auch manchmal auflockernde Stoffe. Aber Dünger ist am Anfang noch nicht sinnvoll, weil die Pflanze ja erstmal alleine ganz viel Wurzeln bilden soll. Und deshalb soll sie auch so ein bisschen den Dünger sich suchen. Sie soll dazu gezwungen werden, ganz viel Wurzeln zu bilden und dann kann sie später in ihrem Leben einfach aus sich das alles selbst besser erschließen. Und deshalb wird sie später quasi aus diesem Stecklingstöpfchen nochmal umgetopft. Wenn sie dann ein eigenes Paar Blätter erwachsen hat und ordentlich Wurzeln unten drunter hat, dann wird sie vereinzelt oder wird dann nochmal größer getopft und dann darf die Erde auch oder sollte sie vielleicht auch schon Dünger enthalten oder Kompost mit beigemischt sein.
Und das kann ich ja eigentlich problemlos versuchen, weil auch wenn ich jetzt, wenn es nichts draus wird und ich habe meiner Pflanze ein paar Spitzen abgeschnitten, macht er ja nichts, im Gegenteil.
Nee, macht er nichts. Wird die höchstens noch dazu führen, dass sie sich besser verbuscht. Genau. Ach so, beim Aussehen und natürlich auch beim Stecklinge machen ist ganz wichtig, dass man direkt ranschreibt, was es ist. Weil es vergisst man sehr schnell, gerade wenn man so ein Pflanzensammler ist. Bewährt hat sich entweder mit einem sehr wasserfesten Stift auf ein Plastiketikett auf den Topf, hat den Vorteil, dass nichts rausfallen kann. Stecketiketten dagegen sind schön, weil man die quasi mitnehmen kann, wenn man die Pflanze wieder umtopft. Und auf den Stecketiketten, da haftet zum Beispiel auch sehr gut Bleistift. Und Bleistift ist fast besser als jeder Folienschreiber, weil man den schlecht verwischt und weil der wirklich nach mehreren Gießgängen immer noch sogar UV-beständig hält. Also unter uns Gärtnern hat sich der Bleistift, glaube ich, durchgesetzt.
Sonst noch eine Möglichkeit, jetzt in meinem Garten schon für mehr Masse zu sorgen, also meine Pflanzen zu vermehren?
Ja, ich fange mal bei den Zwiebeln an. Die Zwiebeln sind jetzt abgeblüht. Die haben jetzt geblüht, die haben ihr Laub noch. Das Laub fängt langsam an, gelb zu werden. Und das ist die beste Zeit, um Zwiebeln quasi zu teilen. Zwiebeln neigen ja dazu, am Zwiebelgrund unten Brutzwiebeln zu entwickeln. Das heißt, es wäre eine gute Zeit, die quasi dann rauszunehmen, die Brutzwiebeln zu entfernen und neu einzupflanzen. Dann werden sie auch quasi verjüngt, denn quasi diese Brutzwiebeln ziehen der Mutterknolle, wenn es die denn noch gibt, oder der Mutterzwiebel, sehr viel Nährstoffe weg und außerdem wird es dadurch sehr eng. Also das ist immer sinnvoll, um seine Zwiebelbestände von Osterglocken oder auch Schneeglöckchen, Krokussen so ein bisschen aufzulockern und zu verbreiten, also weiter zu vermehren. Bei den Lilien ist es so.
Also das mir sind ja tolle Knollen, also die ist ja so lila und sieht ja selber aus wie ein Kunstwerk, wie so ein...
Fast wie ein Sedum, also wie so ein Hauswurz.
Ja, toll.
Mir passiert es leider immer häufig, dass ich im Garten irgendwo buddel und prompt habe ich irgendeine Knolle erwischt. Und bei den Lilien ist es so, die besteht ja aus diesen ganz vielen Einzelschüppchen. Ich teile die dann leider manchmal bei diesen Geschichten, wenn ich was umpflanze oder wenn ich mal wieder zu viel ins Beet haben will. Manchmal kaufe ich auch zu viel und dann ist es ganz schön, diese einzelnen Zwiebeln, wenn ich die abgetrennt habe, dann können die, also aus diesen Schüppchen kann tatsächlich eine neue Knolle entstehen. Dann wird quasi aus eins ganz viel. Es dauert zwar dann 3-4 Jahre, bis sie tatsächlich blühen, aber so kann ich Lilien, die ich ja auch schwer bekomme oder auch schwer getauscht bekomme, dann wirklich noch vermehren und verbreiten im Garten.
Und das passiert ja wahrscheinlich sehr vielen Leuten, mir auch dauernd, dass ich auf irgendwelche Zwiebeln stoße. Ich stopfe die meistens einfach wieder rein.
Ja, wenn ich sie nicht verletzt habe, stopfe ich sie wieder rein, sonst ärgere ich mich häufig. Aber wie gesagt, bei Lilien ist das gar nicht so schlimm, wenn man die mal teilt oder so oder wenn da was abbricht. Einfach wieder einpflanzen, auch diese Schüppchen können anwachsen, das ist das Schöne. Die haben ja, wenn die nachher als Pflanze ausgewachsen sind, auch so Bobillen, die sich oben bilden. Also so schwarze, wie Samenkörner sehen die aus. Aber man merkt gleich, dass die am Grund schon kleine Wurzelansätze haben. Also sind eigentlich kleine Brutzwiebeln in der Blattachse. Das können Lilien ja auch sehr gut bilden. Zusätzlich kann man sie aber auch ganz toll wirklich über die Zwiebel unten vermehren. Jetzt ist auch eine sehr gute Zeit, um Gräser zu teilen. Gräser haben ja jetzt schon quasi grüne Spitzen und es gibt halt welche, die würden gerne im März geteilt werden, aber Gräser, die quasi nicht grün überwintert haben, also es gibt ja welche, die auch grüne Blätter behalten im Winter, das sind eher die, die man so Ausgang März oder so teilt. Die, die aber tatsächlich blattgrünlos in den Winter gegangen sind, Panikumarten oder andere, die werden jetzt quasi Anfang April werden die geteilt und dann kann man die wieder neu einpflanzen und dann hat man quasi auch eine Vermehrung der einzelnen Gräserbestände.
Dann sage ich Dankeschön an Dagmar Hauke.
Ja, sehr gerne.
Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln für all deine Tipps rund um Saatgut, Stecklinge und Samenbomben. Hast du schon mal Samenbomben gemacht?
Ja, ich habe schon mal Samenbomben gemacht. Ich fand das schwierig. Das Trocknen dauerte so lange, dass ich immer Angst hatte, schimmeln jetzt die Samen schon oder treiben die schon an oder so. Aber es funktioniert.
Und ehrlich, wo hast du es hingeworfen?
Ich habe es an die Straßenbahn geworfen, an die Haltestelle und nach Absprache an den Rand des Nachbarsgartens, weil der hatte keine Lust auf Gärtnern und da war immer so eine Stelle, wo ja so mehr so Hundetoilette war und da meinte er, wenn da was blüht, dann wäre da weniger los. Hat sich nicht so ganz bewahrheitet, aber auf jeden Fall wurde es da mit Ringelblumen schön gelb, orange.
Man darf es natürlich nicht überall hinwerfen. Ne?
Besser ist das und schon gar nicht ins Naturschutzgebiet, da gehört es gar nicht hin, genau, fremde Saaten.
Dann würde ich sagen, los geht's jetzt mit dem Gärtnern und ich sage auch Danke für die ganze Unterstützung, zum Beispiel auch an Manfred, Ulrike und Gisela und ein herzliches Willkommen an die neuen Steady-Mitglieder Flora und Ruth. Schön, dass ihr dabei seid. Danke auch fürs Weitersagen, fürs Abonnieren und natürlich fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni, machen Sie es gut.
Tschüss. Tschüss.
Gartenradio Gezwitscher. Das war der Star. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es um Husteblume und Nieswurz. Denn wir sind sozusagen unterwegs in Polynesien, leider nicht in dem Südseeparadies, im Gegenteil. Denn für viele ist jetzt die Zeit eher ein Albtraum, denn die Pollensaison ist wieder da und mit ihr Gräser, Hasel, Erle oder Ambrosiapollen. Und das bedeutet für viele tränende Augen, laufende Nasen, Nies- und Hustenattacken. Aber warum trifft es manche Menschen stärker als andere? Warum reagieren wir überhaupt allergisch auf bestimmte Pollen und auf andere nicht? Werden Pollen durch den Klimawandel aggressiver, kommen neue allergieauslösende Pflanzen dazu? Und können wir uns aus dem Urlaub eine Pollenallergie mit nach Hause bringen? All diese Fragen sind das Spezialthema von Anja Schwalfenberg. Sie ist Biologin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund. Und vor allem hat sie jede Menge praktische Tipps für uns, wie wir unsere Gärten und Balkone allergikerfreundlich gestalten können.